Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu unserer klassischen Weihnachtsfolge. Heute Folge 67 von Must, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ja, wir sind bis zum letzten Tag des Jahres für Sie da. Das kennen Sie. Deshalb heute auch unsere klassische Weihnachtsfolge. Und da freue ich mich sehr, dass ich die heutige Folge mal wieder mit meinem Berliner Kollegen Andreas Erdbrügger bestreiten darf. Andreas, guten Morgen.
Guten Morgen, Jörg. Hallo.
Ja, herzlich willkommen auch an dich. Und du sitzt ja in Berlin recht nah an den Behörden sozusagen dran, am BMF. Und wir starten im Grunde genommen gleich auch mit einem BMF-Schreiben, nämlich vom 24.10. Da geht es um die Umsatzsteuerfreiheit von Bildungsleistungen. Und Andreas, da möchte ich ein paar Insights von dir hören. Warum hat denn das so lange gedauert, obwohl ja das Gesetz im Grunde genommen schon zum 01.01.25 ins Gesetz kam sozusagen oder das Gesetz entsprechend geändert wurde. Also damit geht es gleich los. Dann geht es weiter mit einem Urteil vom 3.12., also recht frisch vor 2 Wochen. Hat das Europäische Gericht in einer slowenischen Angelegenheit entschieden, T646 aus 24. Und da geht es um einen, ja, kann man zwischenzeitlich tatsächlich auch sagen, umsatzsteuerlichen Dauerbrenner, nämlich das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft hier in dem konkreten Fall. Anders als der Name es besagt, mit 4 Beteiligten. Sehr spannender Fall. Dann sprechen wir wiederum über ein BMF-Schreiben, aber zunächst mal nur über einen Entwurf. Und da geht es um die Umsatzsteuerbefreiung für die Verpachtung von Betriebsvorrichtungen. Und zum Schluss machen wir ganz kurz noch ein EuGH-Urteil vom 13.11. Das hatte ich in der letzten Mastfolge schon mal angekündigt. C639 aus 24 Flovenir. Da geht es um. Das ist wirklich ein Dauerbrenner, Andreas, um Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Das sind also unsere heutigen Themen unserer schönen Weihnachtsfolge und wir starten gleich, nämlich mit dem BMF-Schreiben vom 24. Oktober zur Umsatzsteuerfreiheit von Bildungsleistungen. Also wie gesagt, am 01.01.25 wurde das entsprechende Gesetz ja geändert und jetzt erst 10 Monate, 10, 11 Monate später gab es eben das schon lang erwartete BMF-Schreiben. Jetzt Insights, Andreas, du als Berliner, warum hat es denn so lang gedauert?
Ja, es ist ja fast zum Jahrestag der Einführung der Neuregelung gekommen. Und es lag aber in dem Fall jetzt nicht daran, dass die Behörden nicht tätig waren, sondern ganz im Gegenteil. Man hat sich das ganze Jahr über doch sehr intensiv auseinandergesetzt. Und das lag an einem Hauptpunkt der gesetzlichen Neuregelung und eben auch des Schreibens, nämlich der Frage, wer diese landesbehördliche Bescheinigung, die für die Umsatzsteuerbefreiung erforderlich ist, wer die beantragen kann, ob das nur der Steuerpflichtige ist, was auf jeden Fall so ist, oder ob das eben auch durch das Finanzamt erfolgen kann.
Okay, spannender Fall. Also diese Bescheinigung, die stand ja, glaube ich, auch ab und an mal an der Kippe sozusagen. Die bleibt aber jetzt dabei oder bei der bleibt es. Warum ist denn diese Frage, wer das beantragen kann oder wer diese Bescheinigung beantragen kann, so von allgemeiner Bedeutung?
Ja, das liegt an der gesetzlichen Neuregelung, die man zum 01.01.25 getroffen hat, die potenziell zu einer ganz erheblichen Ausweitung der Steuerbefreiung führt. Und das ist eine Sache, die nicht unbedingt gut ist im Bereich des Umsatzsteuerrechts, wie jeder, der sich damit beschäftigt, berichten kann. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man ja den Begriff der Fortbildung ausdrücklich aufgenommen hat im Gesetzeswortlaut. Und Fortbildung ist etwas, was doch sehr massenhaft geschieht. Und deswegen ist das hier auch heute ein Thema, was wir vorstellen, denn es betrifft nicht nur einige wenige spezialisierte Bildungsanbieter, sondern es betrifft auch immer auch sehr viele deutsche Unternehmensgruppen und Konzerne, die intern Fortbildung organisieren und veranstalten, die eben Ausbildungen vornehmen von Azubis und Ähnlichen. All die sind ja potenziell davon betroffen. Und die wollen eigentlich gar nicht umsatzsteuerfrei werden. Denn letztendlich wäre es eine umsatzsteuerfreie Insel in einem ja, Reich von steuerpflichtigen Unternehmen. Und das führt normalerweise eben zu Problemen, in dem zum Beispiel ein Vorsteuerabzug gemindert wird, in dem Vorsteuerberichtigungen nach 15a zum Tragen kommen oder auch manchmal Mietverträge gar nicht mehr mit Optionen möglich werden, wenn man da die entsprechend falschen Beteiligten hat. Und ja, deswegen ist die Frage der Bescheinigung, ob das Finanzamt sie beantragen kann oder nicht, irgendwo doch ein wichtiger Punkt. Und das ist auch ein sensibler Punkt, weil im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens letztes Jahr war es ja noch, ja auch das politische Versprechen abgegeben wurde, dass niemand eigentlich gegen seinen Willen steuerfrei werden soll.
Okay, spannend. Jetzt kommen wir zurück zur Beantragung dieser Bescheinigung. Also wie sollte das, dieser Zwang zur Steuerbefreiung denn verhindert werden?
Ja, das versucht die Gesetzestechnik zu nutzen. Grundsätzlich sind die Steuerbefreiungen im Bildungsbereich so, dass sie im Grunde genommen per se automatisch gelten und man kann nicht auf diese Steuerbefreiung verzichten. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Vermietungsleistungen oder Grundstücksverkäufen. Da kann man ja immer die Option zur Umsatzsteuer ausüben und das gibt es hier eben bei diesen Bildungssteuerbefreiungen nicht. Es gibt aber sowas Ähnliches und deswegen ist es ganz spannend, weil nämlich die Steuerbefreiung für die Bildungsleistung unter anderem voraussetzt, dass die zuständige Kultusbehörde des Landes bescheinigt, dass man Bildungsleistungen im Sinne des Gesetzes erbringt. Und diese Bescheinigung wird normalerweise vom Unternehmen beantragt, was die Steuerbefreiung auch erreichen möchte, was ja auch vielfach natürlich der Fall ist. Aber diejenigen, die nicht steuerfrei werden wollen, die können sich natürlich entschließen, diese Bescheinigung schlicht nicht zu beantragen. Und jetzt ist die Frage aufgeworfen, ist es damit getan? Habe ich im Grunde genommen faktisch eine Art Optionsrecht, indem ich diese landesbehördliche Bescheinigung nicht beantrage? Und ja, die etwas Erfahreneren unter uns, die wissen, das ist keine neue Frage. Die gab es schon vor fast 20 Jahren beim Bundesverwaltungsgericht. Da hatte nämlich ein Finanzamt diese Bescheinigung beantragt, weil es davon ausging, ja, die Leistungen sind noch steuerfrei. Und das wollen wir durchsetzen. Und das Bundesverwaltungsgericht hat damals das auch gesagt, dass das Finanzamt das machen kann. Und seitdem steht das auch so im Umsatzsteueranwendungserlass. Da man aber ja jetzt nun das politische Versprechen im letzten Jahr gegeben hat, niemand soll gegen seinen Willen steuerfrei werden, hat nach meinem Verständnis das BMF vor allen Dingen hier versucht, letzten Endes diese behördliche Antragsbefugnis aus der Welt zu schaffen. Und das ist
Okay,
letzten
ja.
Endes, und das sieht man in dem BMF-Schreiben, nicht so ganz gelungen, aber so ein bisschen.
Okay, das hört sich ja spannend an. Wie ist es zu verstehen, Andreas? Ja.
Ja, also ganz konkret lohnt sich da der Blick ins Kleingedruckte. Auch BMF-Schreiben haben ja immer das Kleingedruckte. Das heißt, man hat immer so eine Einleitung, dann gibt es im Grunde genommen den Passus, der in den Umsatzsteueranwendungserlass übernommen werden soll. Und ganz am Ende gibt es so einen Anwendungsregelungsbereich. Und der ist hier bei diesem BMF-Schreiben da etwas länger geraten und nicht ohne Grund. Und zwar findet sich dort in Textziffer 7 im Grunde genommen diese Fragestellung. Und ja, insoweit liest man da, dass das Finanzamt schon diese Bescheinigung nach wie vor beantragen kann, jedoch nur, und das ist als Einschränkung gemeint, bei begründeter Annahme des Vorliegens einer begünstigten Bildungsleistung. Und da kann man jetzt natürlich viel reinlesen. Eigentlich ist es sicherlich restriktiv gemeint, auch angesichts der Entstehungsgeschichte. Das heißt also, die Behörde wird sicherlich nur bei sich regelrecht aufdrängenden Fällen diese Bescheinigung beantragen müssen. Aber der Wortlaut ist natürlich sehr offen und schließt nicht aus, dass Finanzämter auch beim bloßen Verdacht einer Bildungsleistung hier diese behördliche Bescheinigung beantragen können. Und deswegen wird es am Ende wahrscheinlich auf die Lesart des einzelnen Finanzamts oder vielleicht auch des Bundeslands dann am Ende ankommen, wie man da behandelt wird als Bildungsanbieter.
Okay, kann positiv sein, wenn man einen guten Draht zum Finanzamt hat, kann aber auch negativ sein, wenn da sehr pauschal drauf geschaut wird. Also per se mal nicht so gut, also nicht im Sinne einer einheitlichen Besteuerung, oder?
Nein, also da kommt es ganz stark darauf an, wie gut man vielleicht beraten ist oder wie geschickt man seinen Fall da vorstellt und in der Tat, wie gut das Finanzamt ist. Ja. Aber das Ganze wird natürlich auch etwas aufgefangen, Jörg, denn wenn man da ein bisschen weiter blättert in diesem Teil des BMF-Schreibens am Ende mit den Übergangsregelungen, stellt man fest, dass es doch eine sehr großzügige Übergangsfrist gibt, die dieses BMF-Schreiben vorsieht, für viele Fragen. Also das ist sozusagen etwas, was das Ganze abmildert.
Also natürlich per se zeitlich abmildern, aber wo spielt es noch eine Rolle? Du sagtest in vielfältigen Gesichtspunkten.
Ja, genau. Also das spielt auch eine Rolle bei den Fällen, die in die Gegenrichtung sich entwickeln, die aus der Steuerbefreiung sich herausentwickeln und steuerpflichtig werden. Wir haben ja hier auch in den letzten Jahren immer wieder vorgestellt, die BfH und EuGH rechtsprechend zu den sogenannten spezialisierten punktuellen Unterrichtsleistungen. Also damit sind gemeint Fahrschulen, Schwimmschulen, Kampfsportschulen, Segelschulen, also alle, die irgendwo so latent auch irgendwie so ein bisschen was Berufliches machen, aber nicht im Wesentlichen. Und die hat ja der EuGH praktisch im Jahrestakt aus der Steuerbefreiung rausgekegelt. Und da ist es natürlich so, dass diese Regelung oder diese Rechtsprechung jetzt umgesetzt wird, aber eben doch sehr großzügige Übergangsregelungen vorgesehen werden bis Ende 2027. Das ist natürlich für die Betroffenen weiterhin nicht schön, aber es ist zumindest eine gewisse Gnadenfrist, die man sonst vielleicht nicht so in dem Umfang bekommt.
Also das hört sich ja zunächst mal positiv an, aber jetzt haben wir noch gar nicht so im Detail gesprochen. Wie ist denn dann jetzt insgesamt das BMF-Schreiben zu bewerten?
Genau, also wenn man jetzt nochmal so den Gesamtblick auf dieses BMF-Schreiben nimmt, ist, glaube ich, ja, gibt es so drei Punkte, die wichtig sind hier für unsere Zuschauer. Das eine ist, man ist schneller im Bereich der Bildungsleistung drin, als man denkt. Also das zeigt die Erfahrung der letzten 2 Jahre, wo wir uns mit diesem Gesetz beschäftigt haben. Es gibt wirklich sehr viele Bereiche wie Schulungen im Konzern oder gemeinsame Ausbildung von Azubis, wo doch, sage ich mal, sehr viele betroffen sind. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Volkshochschulen nur, die da betroffen sind, auch wenn die vielleicht in der Gesetzes, ja, Entstehung vielleicht eine gewisse Rolle gespielt haben. Und das heißt also, alle müssen sich, glaube ich, nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Und das BMF-Schreiben ist ja jetzt in gewisser Weise so der vorläufige Schlussstreifen und eigentlich eine gute Grundlage, um das zu tun. Und ja, der zweite Punkt ist, man muss in dem Fall hier, auch wenn es lange gedauert hat, die Finanzverwaltung aus meiner Sicht durchaus loben. Man hat ja hier eine sehr verfehlte gesetzliche Regelung im letzten Jahr getroffen und das BMF-Schreiben setzt die doch mit relativ viel Augenmaß um, sieht auch, wie gesagt, ja, sehr großzügige Übergangsfristen vor. Und insofern ist das schon, sagen wir mal, angesichts der schlechten Umstände eigentlich ein ganz gutes BMF-Schreiben, mit dem man sicherlich arbeiten kann. Man sieht aber auch, dass es eben viele Spielräume gibt und dass sicherlich im Einzelnen viel Arbeit jetzt drinsteckt, das Ganze anzupassen und ja, irgendwo für die Betroffenen dann irgendwo lebbar zu machen. Es gibt aber auch, um ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, auch einen Punkt, der nicht so gut ist, den ich persönlich sehr viel in der Beratung habe. Das sind Online-Bildungsleistungen. Die werden nach wie vor sehr lapidar und eher restriktiv geregelt. Und ja, zusammen mit der jüngsten Rechtsprechung in zivilrechtlichen Angelegenheiten hier zum Fernunterrichtsschutzgesetz muss man doch feststellen, dass ja hier für die Branche, die im Online-Bildungsbereich tätig ist, doch eher Hindernisse in den Weg gelegt werden und nicht ja, die Hindernisse freigeräumt werden. Und dazu passt es auch, dass zum Beispiel KI-basiertes Lernen überhaupt nicht thematisiert wird. Also da sozusagen bleibt die Branche auch sozusagen ja noch vor Rätseln und muss sich dann natürlich immer im Einzelsachverhalt mit dem Finanzamt verständigen. Das ist natürlich nicht so
Okay.
schön.
Ja, prima, Andreas. Vielen Dank für die kurze Schilderung. Also als Fazit kann man ziehen, vor dem BMF-Schreiben oder nach dem BMF-Schreiben ist vor dem BMF-Schreiben. Also wird es wahrscheinlich noch Anpassungen geben in dem Online-Bereich, wie du sagst. Und insbesondere aber, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, da gilt es natürlich für alle Unternehmen, die mit Fortbildung zu tun haben, nochmal genau hinzuschauen.
Genau, Jörg. Ja, kommen wir zum EuG-Fall, den du hier heute vorstellen möchtest, in Sachen T646 aus 24. Mein Slowenisch ist nicht so gut, deswegen nehme ich mal ein Aktenzeichen. Und das Thema ist aber spannend, ne? Also es geht um ein Thema, was wir in den letzten Monaten ja schon verschiedentlich hatten und wenn ich das so sehe, auch in den nächsten Monaten haben werden, nämlich das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft. Also über 30 Jahre nach Einführung des Binnenmarkts kämpfen wir immer noch an der Basis. Das ist auch schön. Und wenn ich das Ganze richtig deute, also die Regelung vielleicht nochmal für unsere Zuschauer, die soll verhindern, dass bei einem Dreiecksgeschäft mit drei Beteiligten eben der mittlere sich irgendwo in einem Bestimmungsland registrieren lassen muss, umsatzsteuerlich, wenn das gar nicht zwingend nötig ist. Und ja, dazu ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Und wenn man jetzt das EuG-Urteil sieht, hat man doch den Eindruck, Jörg, dass mal wieder was geschrieben werden muss im Umsatzsteueranwendungserlass.
Ja, genau, Andreas, das ist zu erwarten. Denn wie du sagst, hat sich das Europäische Gericht hier mit einem Fall des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts, aber eben mit vier Beteiligten beschäftigt. Und weil du jetzt gerade schon auf den Umsatzsteueranwendungserlass abstellst, also es ist ja nicht so, dass die deutsche Finanzverwaltung per se innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte mit mehr als drei Beteiligten ablehnt. Allerdings soll nach Auffassung der Finanzverwaltung jene Vereinfachungsregelung von 25b USTG eben nur für zwei Umsätze innerhalb von Umsatzketten gelten, und zwar nur für die bewegte Lieferung, beziehungsweise konkret tatsächlich eben dann für die der bewegten Lieferung nachfolgende ruhende Lieferung. So, und jetzt hatte der EuGH aber zu entscheiden, ob nicht auch mehr als jene zwei Umsätze von dieser Vereinfachungsregelung erfasst sein können. Und wie du sagst, ein slowenischer Sachverhalt, unser Slowenisch ist nicht tatsächlich, auch meins nicht so gut, deswegen sagen wir mal die slowenische Gesellschaft MS. Die hat also von einem deutschen Unternehmen Produkte eingekauft. Da ging es um Soja und Raps, Trester und Rapsöl. Und diese slowenische Gesellschaft eben hat eingekauft von einem deutschen Unternehmen und hat die Produkte aber direkt an dänische Unternehmen weiterverkauft und hat dann im Grunde genommen die Produkte tatsächlich auch direkt nach Dänemark, also in Deutschland, abgeholt und nach Dänemark transportiert. Also ein klassisches Reihengeschäft, weil eben die Produkte direkt von Deutschland nach Dänemark gelangt sind. Der Transport wurde eben von MS organisiert. Und MS hatte tatsächlich hier ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft angewendet oder hat es versucht anzuwenden, hat also an seine dänischen Kunden das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft abgerechnet, hat es auch auf den Rechnungen richtig draufgeschrieben und dann aber auch entsprechend richtig erklärt.
Ja, Jörg, aber das entspricht doch eigentlich dem, was man erwarten würde, was auch die deutsche Finanzverwaltung so sehen müsste, oder?
Ja, also absolut, genau. Jetzt war es aber so, der Hintergrund ist unklar. Irgendwie haben die slowenischen Behörden, haben das ja gesehen, es wurde ein IG-Dreiecksgeschäft erklärt, aber waren irgendwie misstrauisch und haben dann bei den dänischen Kollegen nachgefragt, kann das denn hier sein? Ja? Und jetzt stellt es sich doch tatsächlich raus, dass diese dänischen Unternehmen, also ich nenne sie jetzt mal die C in der Kette, also die Abnehmer von unserem MS, säumige Wirtschaftsteilnehmer waren. Also die haben jedenfalls mal in Dänemark nichts erklärt, keine Umsatzsteuer abgeführt. Und dann wurde ferner festgestellt, ja, die hatten auch überhaupt keine Lagerhallen oder Büros. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Es wurde festgestellt, dass die Produkte auch gar nicht zum C sozusagen gelangt sind, sondern zum D, also zu den Kunden der Kunden. Und eben jetzt diese Feststellung, die rief eben die slowenischen Behörden auf den Plan, die dann halt feststellten, ja, Moment mal, wir innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft, ja, nur bei drei Beteiligten, jetzt haben wir hier vier. Deshalb kann die Vereinfachungsregelung hier nicht zur Anwendung kommen. Das hat eben also dazu geführt, da MS mit der slowenischen Umsatzsteuer-ID aufgetreten ist, dass in Slowenien fiktive innergemeinschaftliche Erwerbe zu erklären waren, für die es eben keinen Vorsteuerabzug gibt. Daneben haben die slowenischen Behörden dann auch noch festgestellt, naja gut, wenn das säumige Wirtschaftsteilnehmer sind, eure Abnehmer in Dänemark, dann ist es ja augenscheinlich auch ein Betrugsfall. Also jegliche Vereinfachungsregelungen finden sowieso keine Anwendung. Und nachdem wir letztes Mal einen EuGH-Fall hatten, da ging es glaube ich um 40 Euro, muss man hier sagen, hier ging es tatsächlich um 1,8 Millionen Euro nicht abzugsfähige Vorsteuer.
Oh ja, da lohnt sich's. Und aber die Sichtweise scheint dann ja auch in der Tat ähnlich der deutschen Sichtweise zu sein. Insofern ist ja spannend, was jetzt das EuG dazu gesagt hat.
Ja, also das EuGH hat sich wirklich sehr intensiv mit dem Fall und insbesondere mit dem Wortlaut der Regelungen in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie beschäftigt und kommt dann aber zum Ergebnis, dass die Vereinfachungsregelung auch dann, nämlich in einem solchen Fall, Anwendung findet, wenn die Waren nicht zum C, sondern zum D gelangen. Jedenfalls dann, wenn die beiden letzten, also C und D, im gleichen Mitgliedstaat ansässig sind. Denn, so sagt das EuG ganz kurz gefasst, setzt das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft eben nicht voraus, dass der C die tatsächliche Verfügungsmacht erlangt, beziehungsweise dass er die Waren physisch erhält. Vielmehr, wenn man mal auf den Sinn und Zweck dieser Vereinfachungsregelung schaut, dann greift das auch für eine Viererkonstellation. Und jedenfalls mal so meine ich, meine Inter oder so, so würde ich den EuG, das EuG interpretieren, jedenfalls dann, wenn die letzten beiden in einem Mitgliedstaat ansässig sind.
Ja, das klingt ja wirklich hilfreich eigentlich. Aber du hast ja eben erwähnt, dass es ja auch einen Betrugsfall oder Vorwurf zumindest gab im Hintergrund und dass der EuGH zumindest ja immer sehr sensibel gewesen. Und was hat das EuGH denn dazu gesagt?
Ja, also auch das EuGH ist sensibel, hat aber keine Antwort gegeben, so wie wir es ja eigentlich auf dem EuGH kennen. Denn das EuGH sagt einerseits, dass natürlich Slowenien die Vereinfachungsregelung sozusagen nicht anerkennen muss oder streichen darf und tatsächlich Umsatzsteuer auf diese fiktive IG-Erwerbe festsetzen darf, wenn festgestellt wird, dass der Erwerber, also jetzt hier das slowenische Unternehmen, wusste oder hätte wissen müssen, dass er mit einem Umsatz, den er zur Anwendung dieser Regelung geltend gemacht hat, an einem Mehrwertmissbrauch mitgewirkt hat. Ja, das ist also eine Wiederholung sozusagen des EuGH. Andererseits hat das EuGH eben die Frage auch gar nicht beantwortet, sondern hat eben das wiederum dem vorliegenden Gericht aufgegeben zu prüfen, ob es hier einen Missbrauchsfall gibt. Also zusammengefasst muss ich sagen, kann ich, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, kann man mit dem Ergebnis eigentlich gut leben. Warum soll es nur drei Beteiligte? Es kann ja auch mehr Beteiligte geben. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, weil ich habe mich jetzt sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt. Ich glaube, das EuGH kommt hier sehr stark vom Ergebnis. Und ich glaube, man könnte durchaus auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Denn ich würde jedenfalls mal den Artikel 141 Mehrwertsteuersystemrichtlinie schon so verstehen können, dass für die Vereinfachungsregelung auch die Ware zum C gelangen muss. Aber gut, das EuGH hat hier anders entschieden. Und insofern müssen wir davon ausgehen, um jetzt nochmals auf deine einleitenden Worte zurückzukommen, dass der Anwendungserlass sicherlich hier an dieser Stelle anzupassen ist.
Ja, also ist ja ein weiterer spannender Eindruck von den ersten EuGH-Urteilen. Also wir haben das ja noch gar nicht so lange, dass das Europäische Gericht zuständig ist für die Umsatzsteuerfragen. Aber auf jeden Fall, gerade weil es ja auch neu sich damit beschäftigt, denke ich mal, Pflichtlesestoff, nicht nur für die Finanzverwaltung bei der Frage, müssen wir das umsetzen, sondern natürlich auch für die Unternehmen. Und ein weiteres Kapitel in der unendlichen Geschichte des Dreiecksgeschäfts.
Genau, Andreas, und das setzt sich fort. Das hatten wir ja im Rahmen unserer Jahresendveranstaltung schon besprochen. Es sind wirklich eine Reihenweise von interessanten Fällen vor den europäischen Gerichten. Und da werden wir viel zu tun bekommen in den nächsten, ja, sagen wir mal, ein, zwei Jahren. So, jetzt kommen wir aber zu unserem dritten Fall, nämlich zum Entwurf eines BMF-Schreibens zur Umsatzsteuerbefreiung für die Verpachtung von Betriebsvorrichtungen. Andreas, vielleicht möchtest du kurz darstellen, um was es denn konkret geht.
Ja, genau. Also das ist noch ein ganz entspannender Entwurf, weil er auch wohl alsbald umgesetzt werden soll. Also insofern einer, der jetzt unmittelbar bevorsteht und der gleichzeitig ein Massenphänomen betreffen dürfte. Denn es geht um die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen. Und wir kennen das alle, wenn Räume vermietet werden, dann ist es, sag ich mal, nicht gerade selten, dass dann eben auch Betriebsvorrichtungen im steuerlichen Sinne dann mit diesen Räumen zusammen vermietet werden. Und da gibt es ja eine Regelung in Paragraph 4 Nummer 14 Satz 2, der besagt, dass die Vermietung von Betriebsvorrichtungen umsatzsteuerpflichtig ist. Na, also da gilt die Umsatzsteuerbefreiung für Vermietungsleistungen von Grundstücken nicht. Und ja, genau diese gesetzliche Regelung in der Art, wie sie dort vorzufinden ist, hat dazu geführt, dass in der Praxis eben die Grundstücksvermietung und die gleichzeitige Betriebsvorrichtungsvermietung ja praktisch immer getrennt behandelt werden.
Also jahrelange Übung, Andreas, du hattest ja von Erfahrung gesprochen, jahrelange Übung. Aber was hat denn jetzt das BMF-Schreiben tatsächlich verursacht?
Ja, das war letzten Endes der BFH. Der BFH hatte vor einigen Jahren eine Frage dem EuGH noch vorgelegt und da ging es um eine Putenzuchtanlage. Also das war ein Fall aus dem Bereich der Landwirtschaft und da wurde eben zusammen mit einem Stall eben auch eine Zuchtanlage überlassen und dann war die Frage, ob das im Grunde genommen gleich zu behandeln ist oder eben zu trennen ist. Und der EuGH hatte da entschieden, dass ja dieser bisherige deutsche Ansatz, das per se getrennt wird, weil das eben so aus dem Gesetz so reinformuliert ist, dass man den so nicht aufrechterhalten kann, sondern vielmehr muss man, und das haben wir jetzt ja in den letzten Wochen immer wieder gehabt bei unserer Mastfolge, vielmehr muss man die allgemeinen Grundsätze über die Einheitlichkeit der Leistung anwenden und muss eben schauen, gibt es eine große Hauptleistung, zu der die Überlassung der Betriebsvorrichtung dann vielleicht nur eine steuerfreie Nebenleistung ist. Oder ist es eben doch eine selbstständige Leistung, so wie das bisher in Deutschland angenommen wurde? Also die Ergebnisse können dann sicherlich so oder so sein und man muss es im Einzelfall sich dann genau anschauen. Wichtig ist einfach nur letztendlich, dass für diejenigen, die jetzt die Betriebsvorrichtung steuerpflichtig bisher vermietet haben, dass da das Risiko droht, dass diese steuerpflichtige Vermietung vielleicht steuerfrei wird, wenn sie eben im Zusammenhang mit einer umsatzsteuerfreien Grundstücksvermietung erfolgt und nach diesen allgemeinen Grundsätzen dann eben ja von einer Einheitlichkeit der Leistung auszugehen ist.
Jetzt sprechen wir hier über einen Entwurf eines BMF-Schreibens, aber wie ist denn das angelegt? Gibt es da auch eine Übergangsfrist oder wann soll der Entwurf sozusagen scharf geschalten werden?
Ja, also bisher ist es ein Entwurf. In dem Entwurf, der jetzt Ende November rauskam, ist von einer Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2026 die Rede. Also insofern wäre es ja praktisch sofort umzusetzen. Allerdings ist das BMF-Schreiben ja noch nicht veröffentlicht und es gab Verbandsstellungnahmenmöglichkeiten bis zum 8. Dezember. Also das war letzte Woche Montag. Und wir dürfen jetzt mal mit Spannung erwarten, ob ja, das BMF sich noch zwischen den Feiertagen jetzt quasi aufrafft, das BMF-Schreiben zu veröffentlichen. Dann möglicherweise mit der Übergangsfrist 1. Januar. Oder ob es sich doch noch mal ein bisschen hinzieht und vielleicht insgesamt dann noch mal verlängert. Aber das steht in den Sternen.
Also dann werden wir ja schauen, ob wir in unserer Januar-Mastfolge schon hier Vollzug melden können. Also vielen Dank, Andreas, für deine Mitwirkung bei der heutigen Weihnachtsfolge von Mast. Jetzt zu unserem letzten Thema noch ganz kurz. EuGH-Urteil vom 13.11. C639 aus 24 Flo Venier. Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Du hattest das Wort Erfahrung 20 Jahre in den Mund genommen vorhin, Andreas. Also auch hier Binnenmarkt seit Anfang der 90er Jahre und von Anfang an wird über Nachweispflichten gestritten, kann man sagen. Ich habe tatsächlich vor 20 Jahren auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben und jetzt haben wir immer noch Sachverhalte, die hier geklärt werden müssen. Also kurzum, es geht um die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen und die entsprechenden Nachweise. Und Sie wissen ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es gibt in der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung diverse Vermutungsregelungen, je nachdem, wer eben transportiert. Und je nachdem gibt es dann auch verschiedene Nachweise, die dort in dieser Durchführungsverordnung genannt werden. Also Gelangensbestätigung, CMR-Frachtbriefe, Rechnungen, Versicherungspolicen, notarielle Bestätigung, also viel, viel Dinge. Und zusammengefasst kann man sagen, also die Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung sieht vor, dass man immer zwei sich nicht widersprechende Nachweise aus diesem Sammelsurium eben raussuchen muss und das dann als Nachweis vorlegen. Jetzt in Deutschland, Gott sei Dank, da kennen wir ja mehr oder weniger nur einen Nachweis, das ist die Gelangensbestätigung. Wenn man die nicht hat, eben dann rutscht man möglicherweise in diese Vermutungsregelung. Jetzt hat man hier Flo Venier einen kroatischen Fall. Da ging Ware von Kroatien nach Slowenien, also B2B, klassische innergemeinschaftliche Lieferung. Und es war auch völlig klar, dass die Ware aus Kroatien raus ist und nach Slowenien verbracht wurde. Aber unser Flo Venier hier hatte eben keine Nachweise nach dieser 45a Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung. Und in Kroatien scheint das oder schien das recht strikt gehandhabt geworden zu sein. Jedenfalls haben die Behörden, obwohl sie erkannt haben, ja gut, die Ware, die ging tatsächlich nach Slowenien, aber aufgrund des Mangels an diesen 45a Durchführungsverordnung nachweisen, wurde die Steuerbefreiung gestrichen. Das hat Flo Venier natürlich nicht auf sich sitzen lassen und so kam der Fall zum EuGH und Gott sei Dank hat der EuGH entschieden, ja Moment, dass die Steuerbefreiung, wenn sie materiell rechtlich ganz klar vorliegt und auch nachgewiesen werden kann, dass die Ware ins Ausland, ein anderes EU-Ausland verbracht wurde, dann darf es natürlich jetzt nicht an diesen konkreten Nachweisen, die Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung vorsieht, hängen, sondern vielmehr müssen müssen die nationalen Steuerbehörden alle vorgelegten Nachweise ja auswerten, die eben darlegen, dass die Gegenstände von einem Mitgliedstaat in den anderen Mitgliedstaat gelangt wurden. Also und wenn das feststeht, dann ist jedenfalls dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt und wenn alles andere passt, muss die Steuerbefreiung auch genehmigt werden. Also das vielleicht noch ein ganz kurzer Abriss zu unserer Weihnachtsfolge zum Schluss des Jahres. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder bei unserer schönen Folge dabei waren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt schon seit über 5 Jahren, mittlerweile haben wir ja Folge 67, die Treue halten. Wie immer gilt auch heute, wenn Sie jetzt noch in den letzten Tagen des Jahres oder in den Tagen am Anfang des Jahres 26 Fragen haben, klingeln Sie jederzeit durch oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Dann, Andreas, schauen wir, ob es das BMF-Schreiben tatsächlich zu den Betriebsvorrichtungen bis 20. Januar geschafft hat. Da sind wir nämlich wieder für Sie da mit den latest News zur Umsatzsteuer. Bis dahin, verbleibt uns nur, Ihnen zu sagen, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, starten Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund und munter und dann hören wir uns wieder in einem Monat. Bis dahin, alles Gute. Servus, ciao, ciao.
Tschüss.